Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Weiter geht's in der Vorschau auf die zweite Runde der NHL Playoffs 2025. Und heute geht es um die Pacific Division. Die Vegas Golden Knights spielen gegen die Edmonton Oilers den Playoff-Gewinner der Pacific Division aus. Die Vegas Golden Knights, die waren das beste Team in der Pacific, 110 Punkte. Und sie haben in der ersten Runde die Minnesota Wild geschlagen in 6 Spielen. Die Edmonton Oilers waren auf Platz 3 in der Pacific und haben 101 Punkt gesammelt. Und sie haben in Runde 1 die Los Angeles Kings geschlagen mit 4-2 und sind damit neben den Florida Panthers die einzige Mannschaft, die als niedriger platziertes Team das höher platzierte Team rausschmeißen konnte. Beide Mannschaften hatten in der ersten Runde durchaus ihre Probleme. Die Vegas Golden Knights, die haben 1-2 zurückgelegen in der Serie gegen die Minnesota Wild und tatsächlich Spiel Nummer 4 und 5 nach Verlängerung gewonnen. Wir erinnern uns an Spiel Nummer 5, ganz, ganz knappe Abseitssituation. Also das hätte auch 3-2 oder sogar 3-1 in der Serie stehen können für Minnesota, wenn man die Verlängerung auch nimmt von Spiel Nummer 4. Auf der Gegenseite die Edmonton Oilers, 2 furchtbare Spiele am Anfang in Los Angeles und dann sehr gut wieder reingekommen in die Runde und 4 Spiele hintereinander gewonnen. In der regulären Saison, da haben die beiden Teams 2 Siege und 2 Niederlagen gehabt und zwar ganz genau und komplett gleich verteilt. Vegas hat die ersten beiden Spiele 4-2 und 1-0 gewonnen und dann war es so, dass die Edmonton Oilers das dritte Spiel mit 6-3 gewonnen haben und den letzten Vergleich, der war tatsächlich Anfang April. Das haben sie auch mit 3-2 gewonnen, das letzte Spiel. Also wie gesagt, jeweils 2 Siege und 2 Niederlagen. Die Serie, die gab es schon mal und zwar 2023. Und die Serie, die ging damals auch nach 6 Partien an die Vegas Golden Knights. Stand 2-2 nach 4 Spielen und dann gab es erst den Sieg in der T-Mobile Arena und dann das letzte Spiel im Rogers Place. Das durfte ich damals sogar kommentieren für die Kollegen aus der Schweiz. Das war ein 5-2, ich glaube, Marchessault damals mit einem Hattrick. Einmal kurz reinschauen hier. Genau, Marchessault hatte einen Natural Hattrick. Also da war ich ziemlich enttäuscht in Spiel Nummer 6 von den Edmonton Oilers. Aber ja, sei es drum. Die beiden Teams sind die Vertreter der Western Conference gewesen in den letzten beiden Jahren. Die Vegas Golden Knights, die haben sich den Stanley Cup 23 sichern können. Die Edmonton Oilers sind denkbar knapp letztes Jahr gescheitert. Und damit mal wieder eine richtig, richtig hochklassige Serie schon vorm Conference Final. Dieser Vergleich zwischen den Oilers und den Vegas Golden Knights. Ja, fangen wir mal an bei den Statistiken. Die Edmonton Oilers sind wieder richtig gut reingekommen in ihr Powerplay in den Playoffs. Das war ja in der regulären Saison nicht so dolle. Aber jetzt mal schlanke 38,5% gegen die Los Angeles Kings. Das Unterzahlspiel von Vegas war nicht so schön. 76,9%. Das ist noch ein bisschen verbesserungswürdig und das könnte einer der Faktoren sein für die Serie. Auf der anderen Seite, das Unterzahlspiel der Edmonton Oilers war das schlechteste aller Teams in der ersten Runde. 60% nur die Quote. Das Überzahlspiel der Vegas Golden Knights lag jetzt mit 27,8% auch nicht mega weit vorne. Allerdings waren sie sehr konstant, auch im Vergleich zur regulären Saison. Das ist eben ein Punkt. Die Oilers, bestes Offensivteam, 4,5 Tore im Schnitt. Dafür zweitschlechtestes Defensivteam nach den Los Angeles Kings. 4 Gegentore im Schnitt. Da war Vegas zumindest, was die Tore betrifft, schon mal ein Stück weit schwächer. 3 Tore pro Partie ist nicht so besonders dolle. Und vor allem, sie haben 3,17 kassiert. Was natürlich in den Playoffs egal ist. Und wenn man sich jetzt auch überlegt, sie haben 2 Partien nach der Verlängerung gewonnen. Wenn du dann eben hohe Niederlagen mit dabei hast in den anderen Spielen, ich meine 2x5-2 gegen die Minnesota Wild, dann hast du am Ende ein negatives Torverhältnis, was auch diesen Gegentorschnitt erklärt. Dann gehen wir mal rein in die Statistiken und Zahlen so zu den Teams, Faktoren zu den Teams. Was muss man sagen? Die Vegas Golden Knights, die hatten keine guten Torhüterleistungen. Die waren sogar noch schlechter bei 5 gegen 5 als die der Edmonton Oilers und das will was heißen. Also 89% waren die Leistungen der Torhüter der Vegas Golden Knights und 89,8% immerhin die Torhüter der Edmonton Oilers bei 5 gegen 5. Aiden Hill ist auch in Spiel Nummer 3 rausgenommen worden. Der hat als Nummer 1 Torhüter eine Fangquote von 88% gehabt. Das ist nicht so besonders gut und er war der 22. von 25 Torhütern, was Goals Saved Above Expected betrifft in der ersten Runde. Also da wurden 25 Torhüter eingesetzt und er war da der viertschlechteste bei 22. Also nicht wirklich gut. Allerdings muss man auch sagen, das lag vor allem an den ersten drei Spielen, denn ab Spiel Nummer 4 hatte er eine Fangquote von 93%. Also da war er schon richtig stark und dann eben auch über 6 Tore oder fast 6 Tore, die er statistisch gesehen verhindert hat in diesen Spielen. Also das schon mal richtig, richtig gut. Auf der Gegenseite, Stuart Skinner hat 2 Partien gemacht und danach war erstmal vorbei. War also auch nicht besonders gut, seine Fangquote. Und wenn man sich anschaut, dass Calvin Pickard als Torhüter mit reingekommen ist, ja, das ist in Ordnung, aber er war auch nicht viel besser. Also seine Fangquote 89,3% und er hatte so knapp ausgeglichen Goals Saved Above Expected. Also er hat das gehalten, was man halten muss und das war bei Aiden Hill auch so. Es wird interessant sein, diese Torhüter-Vergleiche zu sehen. Also das wird schon ein Thema werden bei den Edmonton Oilers würde ich darauf wetten, dass wir beide Torhüter sehen in der Serie. Und bei Vegas ist natürlich die Frage, ob sie dann wirklich sagen, okay, Aiden Hill geht raus, wir lassen vielleicht auch mal dann Akira Schmidt ein Spiel starten. Bin ich mir nicht so wirklich sicher, ob sie das machen. Kann aber eine Situation sein, die auch passiert. Aber bei Edmonton bin ich mir fast sicher, dass wir beide Torhüter, Stuart Skinner und Calvin Pickard, sehen werden in diesem Vergleich. Was gibt es noch zu sagen? Besonderheiten. Auf der einen Seite, wenn man sich die letzten beiden Spiele anguckt in Serie 1, dann hatten die Herren McDavid und Dreisaitl zusammen 3 Vorlagen. Jetzt sagt man, ja gut, 3 Punkte in 2 Partien. Okay, waren nicht so gut drauf. Für die beiden ist das echt etwas Besonderes. Bei Dreisaitl war es auch nur ein Secondary Assist. Und trotzdem haben die Edmonton Oilers gewonnen. Also das ist schon mal eigentlich ein positives Zeichen für die Oilers. Bei den Vegas Golden Knights war es so, dass Jack Eichel und Mark Stone am Anfang der Serie gegen die Minnesota Wild so ihre Problemchen hatten. Am Ende sind sie mit Carlson zusammen in eine Reihe gestellt worden von Bruce Cassidy. Und das hat dann ein bisschen besser funktioniert. Und da muss man abwarten. Jetzt kommen wir zum Thema Matchups eben. Wie wird Cassidy seine Reihen aufteilen? Wird er die beiden wieder, Stone und Eichel, zusammen in der Reihe haben? Gegen die Edmonton Oilers, das wird aus mehreren Gründen ein schwieriges Thema. Natürlich, wenn Dreisaitl und McDavid wieder zusammen mit Corey Perry in einer Reihe spielen, dann kannst du das vielleicht machen. Auf der anderen Seite war es aber so, dass die viel gescholtenen Deathplayer bei den Edmonton Oilers richtig gut gespielt haben in Runde 1 und richtig auch unterstützt haben. Also das wird etwas sein, wenn wir nachher auch nochmal in die Reihen und auf die individuellen Zahlen schauen. Was durchaus ein Thema sein kann, wer stellt wie, wann um, spielt Dreisaitl mal mit seiner eigenen Reihe, eben spielen Eichel und dann Mark Stone auch mal getrennt, also das wird schon etwas werden, wo man ein bisschen schauen muss. Bei den Vegas Golden Knights war es auch so, dass so ein bisschen das Death Scoring ein Stück weit gefehlt hat, also wenn man so Spieler wie Dorofeev nimmt, Barbashev, Riley Smith, Brandon Saad, William Carlson habe ich genannt, die haben alle jeweils nur 2 Punkte gemacht. Das sind Spieler, die haben durchaus Potenzial für mehr. Die können in der Serie auch mal ein bisschen heiß laufen, können auch 2, 3, 5 Tore machen. Topscorer bei den Vegas Golden Knights waren Jack Eichel und Thomas Hertl. Eichel mit 5 Punkten bei 1 Tor. Hertl ebenfalls mit 5 Punkten bei 3 Toren. Mark Stone noch dazu mit 2 Toren und 2 Vorlagen, genauso wie Shea Theodore und Brad Howden war auch noch sehr wichtig, der hat 3 Tore gemacht. Das so die Kernspieler, da sieht man schon, die genannten eben waren nicht mit dabei. Da kann es durchaus sein, dass die eben in der nächsten Runde dann sehr, sehr wichtig werden, auch für die Vegas Golden Knights, was eben das Death Scoring betrifft. Insgesamt 15 Spieler bei den Golden Knights haben den Stanley Cup gewonnen, 13 davon mit den Golden Knights. Dazu kommen noch Tanner Pearson und Brandon Saad mit Los Angeles und Chicago. Und das ist schon mal etwas, wo man zum einen die Erfahrung hat, zum anderen hat man auf der einen Seite etwas mehr Ruhe, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht diese Entschlossenheit, die natürlich bei vielen der Edmonton Oilers vorhanden ist, die eben noch nicht einen Stanley Cup gewonnen haben. Also ich weiß jetzt gar nicht, wer insgesamt da einen gewonnen hat. Corey Perry, ja, aber ansonsten fallen mir bei den Oilers spontan gar nicht so viele Spieler ein, die da die Erfahrung haben. Und natürlich haben wir eben den Kern, der heiß darauf ist, jetzt endlich die Meisterschaft zu erringen und jetzt endlich auch den großen Wurf zu schaffen. Auch ein Unterschied zwischen beiden Teams. Bei den Oilers haben wir dadurch, dass jetzt Dreisattels Vertrag groß mit aufs Konto kommt, unterm Salary Cap zählt, dadurch, dass Bouchard einen neuen Vertrag bekommen muss, dadurch, dass McDavid einen neuen Vertrag bekommen muss, in den nächsten 1,5 Jahren richtig dicke, fette, große Verträge. Ja, der Salary Cap Space steigt, aber abhängig von den Verträgen wird es diese Mannschaft so in der Zusammenstellung vielleicht nicht mehr geben. Und das kann auch ein Punkt sein, wo man sagt, okay, dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, das sind so die beiden Jahre, wo wir noch eine Chance haben auf den Titel. Danach wird es sehr, sehr schwer werden. Muss man eben auch abwarten, aber das sind so auch vielleicht unterschiedliche Motivationslagen. Etwas auch im Hinterkopf, dass die beiden Teams da ja etwas unterschiedliche Voraussetzungen haben. Was gibt's noch zu sagen? Die Edmonton Oilers waren an sich relativ diszipliniert, das hatte ich gesagt, 20 Shorthanded-Situationen, aber das Penalty-Killing war nicht gut. Das ist etwas, wo sie sich wirklich, wirklich verbessern müssen. Sie werden keine Verstärkung bekommen von Matthias Ekholm. Der wird in der zweiten Runde nicht eingreifen. Das wurde so gesagt. Das heißt also, es müssen andere machen. Was ein richtiger Vorteil war für die Edmonton Oilers in Runde 1, war das Spiel von Evan Bouchard offensiv. Denn da hatte er alleine 7 Punkte. Alle Verteidiger zusammen der Minnesota Wild hatten 6 Punkte. So, Bouchard hatte 4 Tore. Wir wissen, richtig wichtige Tore mit dabei. Ausgleichstreffer kurz vor Schluss, ne, zum Beispiel. Und bei den Minnesota Wild, die hatten nur ein einziges Tor. Also das ist eben ein Punkt, wo vielleicht Edmonton auch einen Vorteil hat, dadurch, dass sie diese guten Offensivverteidiger haben. Auf der anderen Seite, dieses Pärchen Bouchard und Darnell Nurse hat nicht so richtig funktioniert. Bouchard war mit anderen Partnern sogar besser. Und die Frage ist eben, ob da Chris Knobloch auch irgendwie aufsplittet, ob er da auch andere Kombinationen versucht, wenn die Vegas Golden Knights in der Lage sind, dieses Matchup auch zu adressieren. Wenn sie also sagen, komm, die können wir angreifen, da können wir gut draufgehen, da können wir Chancen generieren. Dann kann es durchaus sein, dass Knobloch da auf der Seite ein bisschen reagiert. Bei den Vegas Golden Knights, Alex Pietrangelo, Noah Hanifin, das sind sicherlich die beiden, die ja schon die meiste Spielzeit bekommen werden, was so Shutdown-Situationen betrifft. Aber da kommt es dann auch wieder drauf an. Ich habe vorhin über die Center oder über die Offensivspieler-Matchups geredet. Nicht nur über die Center, sondern eben auch zum Beispiel eine Mark Stone gegen eine Reihe von Dreiseitel und oder McDavid, je nachdem, was da dann eben auch passiert. Bei den Defensivpaaren ist das genauso. Pietrangelo und Noah Hanifin können natürlich eine Reihe abdecken und gegen eine Reihe spielen, hat aber Chris Knobloch entschieden, er möchte andere Kombinationen haben mit Dreiseitel oder McDavid oder aber die Deathplayer wieder der Edmonton Oilers sind richtig gut, dann wird es darauf ankommen, wie Shea Theodore und Braden McNabb spielen. Und da war es so, dass Minnesota gegen die beiden auch richtig gut ausgesehen hat. Also das auch wieder so etwas, diese kleinen Schachspiele, so ein bisschen das, was eben an Kombinationen da ist. Auch sehr, sehr interessant, was man da eben auch dann zu erwarten hat und was man da sehen kann dann eben in dieser Serie. Also da freue ich mich auch drauf, auf diese kleinen Schachspielchen dann zwischen den beiden Coaches. Tja, was gibt's sonst zu sagen? Wir schauen nochmal ein bisschen rein in die Spieler, in die Zahlen. Natürlich McDavid, Dreiseitel mit 11 und 10 Punkten, super vorneweg. Ich habe aber gesagt, in den Spielen 5 und 6 waren sie gar nicht so besonders gut. Also es wird darauf ankommen, eine Balance zu finden. Und natürlich können die beiden mal ein, zwei, vielleicht auch drei Spiele richtig explodieren, diesen Videospielmodus im Prinzip anschalten. Aber wir haben auch in Spiel 1 gesehen, selbst mit dem Videospielmodus von Connor McDavid hat es da nicht gereicht für einen Sieg. Und ganz ehrlich, habe ich ja in der Analyse auch gesagt, Die Edmonton Oilers haben gut gespielt, sie haben das gemacht, was sie machen mussten. Aber wenn Los Angeles sich nicht selber schlägt, sind die Oilers raus. Also für mich hat in dem Fall Los Angeles die Serie mehr verloren, als dass Edmonton sie an sich gerissen hat und dann auch dominant gewonnen hat. Ja, Spiel 5, super, alles ganz toll. Aber bei den anderen Partien, Spiel 3, Spiel 4, das kann theoretisch auch ein Sweep werden der Los Angeles Kings. Und es wäre nicht unverdient gewesen, wenn sie das in 4 Spielen dann auch geschafft hätten. Haben sie verschwendet. Also Deckel drauf. Trotzdem muss man auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Bouchard habe ich erwähnt. Zach Hyman und Nugent Hopkins mit 2 und 3 Toren. Das ist halt wirklich das Wichtige. Ne? Wenn wir auf die Tore schauen bei den Edmonton Oilers, der beste Torschütze ist Bouchard, Dreiseitel 3, Nugent Hopkins 3 und dann Connor Brown, McDavid, Hyman, Perry, Evander Kane, alle mit 2 Toren. Matthias Janmark auch noch mit 2 Toren. Also das ist schon sehr, sehr wichtig, dass sie da eben von anderen Spielern auch Tore bekommen haben. Richtig gut, was die Tiefe betrifft. Auf der Gegenseite bei Vegas hatte ich erwähnt eben die Topscorer, Eichel und Hertl. Da fehlt eben so ein bisschen noch die Tiefe. Das ist etwas, wo sie vielleicht jetzt noch nachlegen müssen. Auf der anderen Seite können sie vielleicht auch verhindern, dass die Oilers eben über die anderen Reihen scoren und dann sagen sie, okay, McDavid, Dreiseitel, ja, die können zwar ihre Tore machen, aber wenn die anderen nicht treffen, dann gewinnen wir. Und so war, glaube ich, auch die Devise damals in der Serie, damals vor 2 Jahren, 2023. Also es war da auch einer der Schlüssel. Tja, wenn ich noch ein bisschen durch die Reihen durchschaue, bei den Vegas Golden Knights hatte ich erwähnt, aktuell eben Eichel, Stone und Carlson als erste Reihe, starke Reihe, sehr Two-Way-orientierte Reihe, alle drei sehr, sehr gut unterwegs. Also auch William Carlson, glaube ich, als Two-Way-Player wird da vielleicht ein bisschen unterschätzt, finde ich. Die zweite mit Hertl, Brandon Saad und Keegan Kolesar, ist auch okay. Hertl natürlich als Torjäger, Barbashev in die dritte reingerutscht. Riley Smith funktioniert anscheinend nur in Vegas. Roy auch noch mit dabei. Brett Howden, Tanner Pearson und Victor Olofsson. Das ist schon gut ausbalanciert, was die Vegas Golden Knights haben. Und im Grunde, wenn man es so nimmt, vielleicht, auch wenn sie jetzt in der ersten Runde nicht so gut waren, sind die Reihen 2 bis 4 der Vegas Golden Knights besser als das, was die Edmonton Oilers da haben. Nur sie müssen es natürlich auch zeigen. Verteidigerpaare, haben wir drüber geredet, sind auch alle drei solide bis wirklich sehr gut, wenn sie dann eben auch gucken, je nachdem, welche Kombination es da gibt. Aber natürlich musst du auch da schauen, welches Matchup zum Beispiel McNabb und Theodore du dann vielleicht irgendwo auch ein bisschen verstecken musst. Bei den Oilers, ganz klar, wenn man im Moment sieht, Dreiseitel, Perry und McDavid, das ist die beste Reihe der Playoffs, die noch verblieben ist auf dem Papier. Sie haben Spiel 5, Spiel 6 nicht so gut gespielt oder nicht so gut gescored. Das ist, glaube ich, eher richtig. Trotzdem sehr gut, auch wenn sie wollen. Dann haben wir natürlich Evander Kane als super Verstärkung mit dazu für die zweite Reihe. Das ist richtig, richtig gut. Dann zusammen mit Nugent Hopkins und Hyman, wenn sie denn mal scoren, haben sie gemacht in Runde 1, dann ist es okay. Hinten Frederick Henrique Brown, ja, Jan-Marc Arvidsson, Kolzin von Arvidsson erwartet man immer noch ein bisschen mehr. Alles, also ich sag mal, alles, was von Reihe 3 und 4 kommt, ist eine Zugabe. Im Grunde alles, was von Reihe 2 bis 4 kommt bei den Edmonton Oilers. Und die Frage ist halt, wie zuverlässig ist das Ganze? Reicht es wirklich aus, dass die irgendwie in 2 bis 3 Spielen richtig gut scoren? 1 oder 2 Spiele gewinnen dir McDavid und Dreiseitel vorne? Das ist die Frage, die eben beantwortet werden muss. Ansonsten, Verteidigung habe ich drüber geredet. Daniel Nurse, Bouchard, ich will nicht immer auf Nurse rumhacken, aber seine Zahlen sind meistens, egal mit welchem anderen Verteidiger, nicht so besonders doll. Warman, Klingberg, dass Klingberg da mit seiner Form, mit seiner Verletzungshistorie auch nicht mehr unter Druck gesetzt wurde von den Los Angeles Kings, ist auch schon ein bisschen erstaunlich. Da glaube ich schon, dass da die Vegas Golden Knights manchmal den Finger in die Wunde legen werden und Kulak und Amberson hinten ist in Ordnung, mit einem jungen Spieler auch in den Playoffs unterwegs zu sein. Das war okay. Tja, was gibt's sonst noch zu sagen? Bruce Cassidy hat einen Stanley Cup gewonnen, Chris Knobloch eben nicht, ist letztes Jahr mit reingekommen als Coach. Das ist ja auch noch ein Unterschied zu der Serie damals 2023, da war es ja noch Jay Woodcroft als Coach. Weiß nicht, ob das jetzt positiv oder negativ für die Edmonton Oilers ist im Vergleich zu damals. Das kann ich im Moment noch nicht sagen. Tja, ansonsten hatten wir da eine sehr harte Serie mit Plays oben drüber. Was ich ganz interessant fand, war, dass bei den Kollegen jetzt teilweise wieder zu sehen war, ja, da war ja Darnell Nurse gesperrt und Pietrangelo gesperrt. Also das, was Nurse gemacht hat, war, sagen wir mal, unbedacht mit diesem Kampf und dem Instigator, dass er dann eben automatisch die Sperre bekommt in Spiel Nummer 5 fast dann ja, glaube ich, meine ich. Aber das, was Pietrangelo da gemacht hat, das habe ich damals schon gesagt, das ist eine komplett andere Hausnummer gewesen. Diese Entscheidung der NHL und des Department of Player Safety damals war wieder mal eine feige Entscheidung. Pietrangelo hätte dafür wesentlich mehr gesperrt werden müssen als Darnell Nurse. Mindestens 2 Spiele, für mich hätte man ihn mindestens die Serie sperren müssen. Auch sowas sollte sich die Liga mal überlegen, dass man nicht sagt, pass mal auf, mein Freund, du bist jetzt für 2 Spiele raus oder du bist für 3 Spiele raus, sondern du bist jetzt mindestens die Serie raus. Ne? Und dann kann man ja sagen, wenn die Serie nur noch ein Spiel geht oder 2 Spiele geht, dann dazu noch ein Spiel mehr. Solche Strafen zum Beispiel, solche Sperren würde ich mir mal wünschen, dass man da auch entsprechend irgendwo auch ein kleines Verhältnis dazu hat. Also das wäre sicherlich gerechtfertigt gewesen. Inwieweit das jetzt erstmal in den ersten Spielen ein Faktor ist, glaube ich nicht. Natürlich hast du mit Evander Kane auch immer jemanden, damals die Kusshände, auch glaube ich in Richtung Fans der Vegas Golden Knights in der T-Mobile Arena, der auch mal provoziert. Ja, das ist sicherlich etwas. Mark Stone ist auch jemand, der nicht unfair ist, will ich gar nicht sagen, sondern der dich frustriert als Gegner, der da eben dann auch entsprechend dort bestimmte Dinge machen kann. Sie haben auch ein paar andere. Ich glaube, Colossar ist auch nicht so das Kind von Traurigkeit. Also da ist schon ein bisschen was möglich, was auch so die Themen drumherum betrifft. Corey Perry habe ich in dem Fall bisher noch gar nicht erwähnt. Ist ja auch immer für was gut. Das wird schon auch da interessant werden. Auch je länger die Serie dauert, umso mehr man sich dann auch schon auf die Nerven geht, wird es auch dann nochmal ein Thema zwischen den Pfiffen werden und etwas, wo man sagt, okay, da muss man auch ein bisschen aufpassen in den Scrums und drumherum. Ja, damit habe ich hoffentlich so alle Themen soweit abgedeckt. Da gilt natürlich wie immer, wenn ich was vergessen habe, info@sportpassion.de, @lars_mar oder ne, die diversen anderen Möglichkeiten, Sportpassion suchen bei Social Media, bei Instagram, wo auch immer. Und ich schulde euch natürlich noch einen Tipp für diese Serie und da bleibe ich dann aktuell einfach mal bei meinem Tipp, den ich in dem trotzdem zerstörten Bracket abgegeben habe. Mein Tipp ist, dass die Vegas Golden Knights sich durchsetzen und ich sag jetzt mal, das wird knapper, das wären dann 7 Spiele, aber am Ende stehen sie vorne. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja auch vor der Serie gegen Los Angeles gesagt, ich habe auf die Oilers gesetzt, gar keine Frage, stehen in meinem Bracket auch mit drin. Ich habe sogar auch auf 6 Spiele gesetzt der Oilers, also da kann ich mir ausnahmsweise mal ein bisschen auf die Schulter klopfen. Bei Vegas hatte ich übrigens nur 5 Spiele, also da war es schon vom genauen Ergebnis her falsch. Nur, ich habe ja auch gesagt, die Edmonton Oilers sind halt die Saison irgendwie nicht so, dass sie mich überzeugen. Auch wenn sie jetzt in der Serie gewonnen haben, da war Spiel 5 war das Beste, das war wirklich richtig gut, da müssten sie eigentlich 6-7-1 gewinnen, die Partie. Ansonsten waren alle Spiele, Spiel 6 mal ein bisschen weniger, aber alle anderen Spiele waren komplett durchwachsen bis richtig, richtig schlecht. Wie gesagt, normalerweise müssen sie mindestens 3 der ersten 4, wenn nicht alle 4 verlieren. Das ist eher ein Thema bei den Los Angeles Kings, als dass Edmonton da dann mega gut war und sich das dann auch verdient hat. Da waren viele Fehler dabei, viele Sachen, wo Los Angeles da dann eben entsprechend Edmonton ermöglicht hat, zurückzukommen. Und ich bin einfach noch nicht richtig überzeugt. Im letzten Jahr war es natürlich auch so, dass sie Partien, da war die erste Runde aber sehr, sehr souverän. Gegen Vancouver haben sie gewackelt, aber auch Spiele dabei gehabt, wo du gesagt hast, jo, das ist richtig, richtig gut. Und wurde natürlich dann entsprechend auch nachher besser. Aber aktuell fehlt mir das irgendwie noch. Und es fehlt für mich diese Souveränität, die sie haben müssen, um eben den Stanley Cup zu gewinnen. Und mir fehlt das öfter. Sie haben das mal, kleine Phasen, aber in dieser Saison bisher jedenfalls, in den Playoffs auch weniger als in der Vorsaison. Deswegen sage ich jetzt Vegas in 7. Und die ziehen dann ins Western Conference Final ein. Das war mein Tipp. Wie gesagt, ihr habt die Kontaktmöglichkeiten, da könnt ihr eure Tipps abgeben. Ansonsten sehr, sehr gerne natürlich auch schauen, PayPal oder entsprechend bei Steady könnt ihr eben auch etwas mit in den Topf mit einzahlen. Und dann könnt ihr natürlich wie immer den Podcast bewerten, weitersagen, teilen und damit auch ein bisschen helfen, dass da noch mehr Hörer drauf aufmerksam werden und die Hörergemeinde, die Hörerschaft dann auch entsprechend etwas größer wird. Zum Abschluss noch der Schedule dieser Serie. Es beginnt, wo haben wir sie? Vegas gegen Edmonton. Es beginnt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Mittwochmorgen. Und jetzt einmal kurz gerechnet um 3.30 Uhr deutscher Zeit. Es geht weiter am Freitagmorgen um 3.30 Uhr deutscher Zeit. Am Sonntag um 3 Uhr. Und in der Woche drauf am Dienstag wieder um 3.30 Uhr. Kein Spiel zu irgendeiner freundlichen Zeit. Es gibt tatsächlich in der gesamten zweiten Runde bisher nur eine einzige Partie. Das ist Spiel 3 von Winnipeg in Dallas. Das beginnt um 22.30 Uhr. Das ist so halbwegs annehmbare Zeit, wo man eben noch nicht dann irgendwie länger aufbleiben muss oder sogar aufstehen muss. Ansonsten alle Partien in der zweiten Runde nicht zu europafreundlichen Zeiten, aber das ist auch kaum zu erwarten. Da muss man eben auch sagen, dass da dann eben der nordamerikanische Markt auch die Einschaltzeitpunkte vorgibt und so ein Team wie zum Beispiel New Jersey oder eins der New Yorker Teams haben wir ja auch nicht mehr. Dementsprechend, die sind ja auch oft dafür gut gewesen, mal so Nachmittags- oder Matinee-Games zu haben, quasi in den USA. Die sind jetzt auch raus. Damit sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleib gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.